alle von euch, die diese Woche schon Kleingruppe gehabt haben und dieses Bible Discovery angefangen haben, die kennen das, dass diese Geschichte heute keine peinliche Begegnung, auch keine schlechte Begegnung ist, aber eher eine Begegnung, die ungünstig ist, können wir vielleicht sagen. Eine ungünstige Begegnung. Also wenn der Chef gerade reinkommt, so ungünstige Begegnung. Das ist eine ungünstige Begegnung. Nämlich derjenige, der diese Person ruft, möchte ihr begegnen, möchte sie sehen, aber die Person, die gerufen wird, die will sich verstecken. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf in Markus 5. Markus 5. Und dann möchte ich euch, oder gemeinsam möchte man da die Verse lesen, 21 bis 34. Markus 5, 21 bis 34. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er, also Jesus, ging mit ihm und es folgte ihm eine große Menge nach und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat dich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wenn ich nur sein Gewand anrühren konnte, hat die Frau gesagt. Warum um alles in der Welt will die Frau unbedingt das Gewand von Jesus anrühren? Warum nicht die Nase? Warum nicht die Haare? Warum nicht die Hand? Warum nicht die Haut? Warum nicht die Schuhe? Warum nicht die Hose? Warum das Gewand? Warum war das ihr so wichtig, das Gewand von Jesus anzurühren? Das, was die Frau hier gemeint hat, und ich glaube, deswegen müssen wir uns ein bisschen mit der jüdischen Kultur auseinandersetzen heute Morgen, damit wir das verstehen. Das ist nicht einfach nur das Gewand von Jesus. Das Wort, was hier im griechischen Urtext steht, bedeutet eigentlich Imation. Und es wird eigentlich wortwörtlich übersetzt, auch im Neuen Testament, immer mit Kleidung. Einfach so Kleidung halt. So Alltagskleidung, was man halt so anhat. So wenn dich jemand fragt auf der Straße, was hast du heute an? Sagst du halt Klamotten. Oder Jeans, T-Shirt. Im Winter, wenn dich jemand fragt, was hast du an? Dann so, ja, noch eine Mütze und noch eine irgendwie, ne? Irgendeine Schneejacke oder so. Imation, was Alltägliches. Die Frau kommt zu Jesus hin und rührt sein Imation an, seine Kleidung. Aber was sie eigentlich angerührt hat, ist eben etwas, was ganz normal war, was die Juden damals so getragen haben. Das war ein Gebetsschal. Ich habe mal einen mitgebracht. Ich habe mir den besorgt von der Familie Bleuler. Die haben sowas. Oder Freunde von der Familie Bleuler. Jesus war ja ein guter Jude. Und für einen guten Jude war es ganz normal, mit dem Gebetsschal rumzulaufen. Das war Imation, alltägliche Kleidung. Ein Gebetsschal. Und an diesem Gebetsschal, da hat es verschiedene Sachen dran. Da hat es einmal diese Enden, diese Zipfel hier, die heißen Tzitzit auf Hebräisch. Und dann hat es hier diese 5 Knoten, das sind die sogenannten Quasten. Und die 5 Knoten, die haben die Juden daran erinnern sollen an die Tora, an die ersten 5 Bücher von Mose. Und das sind die, ist der Jesus halt so in der Menge rumgelaufen und die Frau berührt jetzt das Gewand, genauer genommen berührt sie einen von diesen Zipfeln hier, einer von diesen Quasten. Warum macht die Frau das? Dieses Zitzit- und Quastenzeug, das taucht zum ersten Mal auf in 4. Mose. Und im 4. Mose, da steht, dass Gott zu Mose Folgendes sagt: Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten machen sollen an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel. Hier hat es keine blauen Schnüre, aber ey, Mann, und dazu sollten die Quasten euch dienen. Warum sollt ihr das machen? So oft ihr sie seht, sollt ihr an die Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei, ich der Herr, euer Gott. Also diese Enteln, die hießen Tzitzit. Könnt ihr das mal sagen, Tzitzit? Tzitzit. Das ist ganz schwer, gell? Und was habe ich? Die Zipfel, die Enden, das hier, das ist das Kanaf. Könnt ihr mal Kanaf sagen? Okay, und das ist in die Tzitzit. Alright. Das sind die Tzitzit. Und zwar sagt ja Gott hier, sie sollen das umhaben, den Gebetsmantel, und mit dem rumlaufen. Und wenn sie in Versuchung kommen, wenn irgendwie eine schlechte Situation ist, oder wenn sie nicht weiter wissen sollen, dann sollen sie das sehen. Gott ist ein Gott, wo Sachen macht, wo wir sehen können, oder? Wo wir fühlen und schmecken können, dass ich euch Gebote mitgegeben habe, die euch zeigen sollen, wie man lebt. Und so ist Jesus mit dem Ding unterwegs gewesen. Das Interessante an dieser Kanaf-Sache und dieser Tzitzit-Sache ist, dass das Wort Kanaf, dieses Ende hier, bedeutet auch auf Hebräisch Flügel. Könnt ihr euch das vorstellen, warum das auch Flügel bedeutet? Kann man das irgendwie erkennen? Ja? Christoph? Flügel? Okay. Da hat sich eine interessante Tradition entwickelt. Aufgrund von dem Bibelvers in Malachi 3, Vers 20, da heißt nämlich Folgendes: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, unter ihren Kanaf. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Es entstand die Legende, dass wenn der Messias kommt, aufgrund von diesem Vers von Malachi 3, 20, dass in seiner Kanaf, in diesen Zipfeln, in diesen Quasten, dass dort heilende Kraft ausgeht. Die Juden in der damaligen Zeit haben geglaubt, dass wenn der Messias kommt, und der Messias wird ein guter Jude sein, ein guter Jude, der trägt sein Gebetsschal, und wenn der kommt, dann sind in seinen Zipfeln, in seinen Quasten heilige Heilkraft. In seinen Flügeln, die als Sicherheit dienen, die als Geborgenheit dienen. Es gibt also diese große Menschenmenge, und die hat sich um Jesus versammelt. Und da gibt's Tricks und die schlagen sich und da ist ein Gedränge. Ihr könnt euch das vorstellen in so einem arabischen Land, wenn da auf einmal so eine Menschenmenge zack kommt. Und auf einmal kommt diese Frau, die hat 12 Jahre ihre Tage. Und in diesem Gedränge, in diesen Sachen kommt sie zu Jesus hin und was macht sie jetzt? Sie berührt was? Die Kanaf von Jesus. Warum berührt sie die Kanaf von Jesus? Weil diese Frau eine gläubige jüdische Frau ist. Sie glaubt an das Alte Testament, sie glaubt dort, was sie liest, und sie glaubt nicht nur, sie handelt auch so. Sie glaubt wegen Malachi 4, dass Jesus der Messias ist. So handelt sie. Und Jesus stoppt da und fragt seine Jünger: Hey, Entschuldigung, wer hat mich denn gerade hier berührt? Und die Jünger sagen dann zu Jesus: Sorry, Dude. Hier sind 1000 Leute, die ganze Zeit schucken. Wir kommen ja kaum vorwärts. Was ist das für eine Frage? Und dann sagt Jesus: Nein, von mir ging heilende Kraft aus. Warum war das Jesus so wichtig? Warum wollte Jesus unbedingt diese Frau sehen? Weil Jesus gemerkt hat, da ist jemand in dieser ganzen Menge, die an das Wort Gottes glaubt und die glaubt, dass ich der Messias bin. Und ich will diese Frau sehen. Die Frau hat geglaubt, dass Jesus der Messias ist, indem sie seine Kanaf berührt. Wer glaubst du, dass Jesus ist? Das ist die entscheidende Frage hier. So viele Leute waren um Jesus herum und ich kann mir vorstellen, dass alle Alltagsprobleme vertreten waren in der Menge, oder? Der eine hatte Schnupfen, der andere hatte sich gerade Sorgen gemacht, bei dem dritten ist gerade die Mama gestorben, der vierte hatte gerade Probleme mit seinen Teenies, weil die so blöd getan haben und irgendwie der eine hat gerade seinen Job verloren, der andere wollte was verkaufen und hat es nicht verkauft. Ich glaube, in dieser Volksmenge waren alle Alltagsprobleme irgendwie da. Aber der Unterschied war die Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wie du diese Frage beantwortest, macht den ganzen Unterschied aus. Wer ist Jesus für dich? Und dann noch ein zweiter. Ich meine, die Frau, die hätte auch zu Hause bleiben können. Sie hat ja gehört, dass Jesus der Messias und der predigt und so. Und ich glaube daran, dass Jesus der Messias ist. Die hätte auch daheim bleiben können. Hätte ihr aber nichts geholfen mit ihrem Problem. Bei uns ist das manchmal doch auch so. Ich meine, es bringt uns nichts, dass wir nur glauben, dass Gott Gebete erhört, aber wir beten nie. Es bringt uns nichts, wenn wir nur glauben, dass wir mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen zu Jesus kommen können, aber das nicht machen. Das ist wie, wenn die Frau zu Hause geblieben wäre. Dieses Bild, dass die Frau rausgeht von zu Hause und die Nähe von Jesus sucht, das ist das, was wir auch machen müssen mit unseren Alltagsproblemen. Wenn du die Frage beantwortest, wer ist Jesus, und du für dich beantwortest du die Frage, Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes, dann ist die logische Konsequenz, es reicht nicht, zu Hause zu bleiben. Wir müssen in die Nähe von Jesus kommen. Wir müssen so nah an Jesus rankommen, dass wir ihn berühren können. Was ich interessant finde, ist, dass Jesus ging es hier nicht nur um diese körperliche Heilung von dieser Frau. Das merken wir daran, dass das, was er zu ihr sagt, so anders ist. Er sagt zu ihr nämlich, geh in Frieden. Frieden ist ja für uns so, die deutsche Übersetzung von dem Wort Shalom ist ja Frieden. Und ich gehe davon aus, dass Jesus Shalom gesagt hat, weil Jesus ein guter jüdischer Rabbi ist. Und wenn man sich verabschiedet, sagt man eben Shalom. Wahrscheinlich hat Jesus auf Aramäisch gesprochen, man weiß es nicht genau, aber höchstwahrscheinlich hat er Shalom gesagt. Und Shalom bedeutet im jüdischen Kontext viel mehr wie nur, es ist kein Krieg da, es ist kein Konflikt da. Das ist für uns, oder? Wir haben Frieden. Bei uns in der Schweiz haben wir Frieden. Oder? Für uns ist das immer, Frieden bedeutet, wir haben keinen Konflikt, da ist kein Krieg da. Frieden aber im biblischen Kontext, wenn Jesus hier sagt, geh in Frieden, sagt er Shalom, und Shalom bedeutet die Gegenwart von Gottes Güte. Die Gegenwart von Gottes Güte in seiner Ganzheitlichkeit, in seiner Vollständigkeit. Jesus segnet diese Frau, indem er sagt, geh in Frieden. Jesus legt die Gegenwart Gottes auf diese Frau. Jesus ist als erstes an der Frau als Ganzes interessiert. Er wünscht sich, dass die Frau nachher nicht nur körperlich heil wird, sondern auch seelisch wieder heil wird. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Und ich glaube, so kennen wir auch unseren Jesus. Jesus ist nicht nur an unserem körperlichen Wohlergehen interessiert. Auch! Jesus ist aber auch interessiert an unserer Seele, an unserer Ganzheit. Jesus macht diese Frau, indem er sie heilt und ihr Shalom ausspricht, wieder ganz. Und dann noch was anderes, Wunderbares, wo ich finde, wir aus dem Text rauslesen können. Ich habe diese Woche schon ab und zu mit ein paar Leuten gesprochen, die das schon in der Kleingruppe durchgemacht haben. Ist interessant, oder? Bei diesem Bible Discovery Zeug. Ich finde es cool, wie unterschiedlich man den Text betrachten kann. Die einen konzentrieren sich auf das, die anderen konzentrieren sich auf das, die dritten auf das. Das ist alles da drin. Was ich jetzt noch interessant fand bei dem Text ist Folgendes. In 3. Mose 15, Vers 19, da steht Folgendes. Wenn eine Frau Ausfluss hat, und zwar den Blutfluss ihres Fleisches, also ihre Tage, so soll sie 7 Tage lang in ihrer Unreinheit verbleiben und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. 2 Sachen, finde ich, passieren hier. Erstens, die Frau ist seit 12 Jahren unrein. Das musst du dir mal vorstellen. Diese Frau habe ich euch gerade vorgestellt als eine gläubige jüdische Frau. Die hat an das Wort Gottes geglaubt. Die hat an die Verheißungen geglaubt. Die hat danach gelebt, nur konnte sie nicht danach leben, weil sie ja unrein war. Und wenn man unrein war, konnte man nicht unter Menschen gehen. Warum? Weil wenn man sie berührt hat, wurden die unrein. Wenn man unrein war, konnte man nicht in den Tempel gehen. Und wenn man nicht in den Tempel gehen kann, kann man keine Opfergaben darbringen für seine Sünden. Müsst ihr euch das mal vorstellen, das ist eine Frau, die ist gläubig, ganz tief gläubig. Aber sie kann nicht ihren Glauben ausleben, weil sie diese Krankheit hat. Sie kann nicht in den Tempel gehen. Ich stelle mir das verrückt vor. Also so richtig schmerzhaft für sie. Vielleicht hat sie sich manchmal den Gedanken rumgespielt, was ist jetzt, wenn ich heute sterbe? Ich war schon seit 10 Jahren nicht mehr im Tempel. Habe kein Opfer dargebracht. Ich weiß, was ich alles falsch gemacht habe. Was ist, wenn ich heute sterbe? Die Frau, haben wir im Bibeltext gelesen, die hat das so umgetrieben, dass sie zu ganz arg vielen unterschiedlichen Ärzten gegangen ist. Nicht nur ein oder zwei oder drei. Wir haben im Bibeltext gelesen, dass keiner ihr helfen konnte, sie alles Geld aufgebraucht hat, dass sie wahrscheinlich alles verkauft hatte, was sie hatte, und dass es nicht besser geworden ist, im Gegenteil, es ist schlechter geworden. Das ist eine Frau, die ist ganz arg gläubig, aber ganz arg verzweifelt. Ganz arg verzweifelt. Und dann macht sie etwas, was sie nicht machen darf. Sie mischt sich unter die Menschenmenge. Und das haben wir gerade gelesen, oder? Die Jünger sagen, Herr Jesus, was ist das für eine Frage? Ich meine, die ganze Zeit schubsen sich Leute rum. Die Frau war unter der Menschenmenge und die Frau hat nicht nur Jesus berührt. Auch ganz arg viele andere Leute. Deswegen hat sie so Angst nachher, als Jesus sagt, ey, warte mal kurz. Irgendjemand hat mich hier berührt. Von mir ist heilende Kraft ausgegangen. Wer war das denn? Schlechte Frage, Jesus. Ganz schlechte Frage. Und dann zitternd erzählt sie die ganze Wahrheit. Sie hat Angst gehabt, was wird jetzt mit mir passieren? Sie hat ja gemerkt, dass sie gleich geheilt wurde. Das war ja schon, ne, innerlich konnte sie ja nicht jetzt schreien und yeah, ich bin geheilt worden, weil die dürfte ja eigentlich gar nicht da sein und so. Und jetzt Jesus sagt, Entschuldigung, warte mal, wolltest du dich gerade aus dem Staub machen, oder? Ungünstige Begegnung. Indem sie Jesus berührt, macht sie eigentlich Jesus auch unrein. Haben wir gerade im Bibeltext gelesen. Und jeder, der sie anrührt, wird unrein sein bis zum Abend. Jesus aber, und es ist dieses Bild, das Jesus uns vermittelt. Jesus kann nicht unrein werden. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Da kommt diese unreine Frau zu Jesus und berührt Jesus mit ihrer Unreinheit. Aber was passiert ist, dass Jesus nicht unrein gemacht werden kann. Weil Jesus der Messias ist. Diese Geschichte ist hier eingebettet in eine andere Geschichte. Das ist ja eigentlich ein Einschub, diese blutflüssige Frau. Weil eigentlich kommt ja Jairus, ein Oberster der Synagoge, zu Jesus und bittet ihn, komm doch bitte, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus sagt, alles klar, ich komme. Und als sie gehen, kommt die Frau und berührt ihn. Und die Geschichte geht ja dann weiter mit Jairus, dass Jesus auch zu der Tochter von Jairus geht und die Tochter ist schon gestorben. Und wieder ist es so, dass man eigentlich eine tote Person nicht anfassen darf. Warum? Da macht man sich unrein, steht im 3. Mose. Und wenn man sich unrein macht, dann muss man sich nach rituellen Wäschungen waschen und Opfergaben bringen und so weiter und so fort. Aber indem Jesus die tote Tochter anfasst, zeigt er wieder, ich bin Messias. Ich bin derjenige, der ohne Sünde ist. Und ich bin derjenige, der unreine Menschen anfassen kann. Ich bin derjenige, der Gemeinschaft haben kann mit unreinen Menschen, ohne dass ich unrein werde. Ich finde, dass in dieser Geschichte, da steckt so viel Evangelium. Schaut mal, die Frau ist aufgrund von ihrer Unreinheit von der Gesellschaft ausgeschlossen. Eigentlich konnte die auch gar nicht gut einkaufen gehen. Ich stelle mir das eigentlich vor, dass die Menschen wussten, dass die Frau diese Krankheit hatte. Das ist nicht so anonym gewesen wie bei uns, wo man nicht den Namen vom Nachbarn weiß und was der für Probleme hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Menschen in der Community, wo sie gelebt hat, wussten. Und ich glaube auch, wenn sie in einem jüdisch-religiösen Umfeld gelebt hat, dass sie ausgeschlossen war von der Gesellschaft. Mindestens ausgeschlossen von allen Religiösen im Tempel. Und das sind eigentlich auch wir. Aufgrund von unserer Unreinheit, aufgrund von unserer Sünde sind wir ausgeschlossen von der Gesellschaft von Gott und Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir sind ausgeschlossen da davon. Die Frau, die war ja voller Scham, die hat sich kaum vor die Tür getraut. Und ich glaube, so sind auch manchmal wir sind voller Scham unserem Ehepartner gegenüber, unseren Kindern gegenüber und Gott gegenüber. Aber da kommt Jesus und Jesus nimmt der Frau diese Krankheit weg, die Scham weg. Der spricht ihr Shalom aus und so macht das Gott auch bei uns, wenn wir uns Jesus nähern. Weil der ohne Sünde ist, der kann uns von Krankheit und Sünde heil machen. Der ohne Krankheit ist, der kann uns von Hoffnungslosigkeit heil machen. Und der Würde hat, der kann uns Würde geben und uns reinmachen, wenn wir uns ihm nähern. Was ich interessant finde, ist auch die Tatsache, dass die Frau, die ja mit Blutfluss und ohne Geld, haben wir jetzt beschrieben als eine arme Frau, sicherlich am unteren Ende der Gesellschaft war. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Frau nicht verheiratet war. Ich meine, welcher Mann, also einmal sie als gläubige Frau möchte einen gläubigen Mann heiraten? Logisch. Welcher gläubige Mann will eine unreine Frau heiraten? Kann sie ja gar nicht anfassen. Ich glaube, dass sie unten war in der Gesellschaft. Und dann kommt der Jairus, der ist schon oben in der Gesellschaft. Oder? Das sind zwei Unterschiede. Der Oberste der Synagoge. Und die ganze Crowd kommt mit in das Haus von Jairus. Jesus aber ist das egal, ob die da unten ist oder ob die da oben ist. Er schaut darüber hinweg. Jesus möchte seinen Shalom über alle Menschen aussprechen. Ob die jetzt groß sind, ob die jetzt klein sind in der Gesellschaft, ist Jesus egal. Deswegen würde ich dir gerne heute Morgen nochmal sagen, bitte fühl dich nicht schlechter als andere. Nur weil du vielleicht weniger Geld hast oder weniger erreicht hast in deiner beruflichen Karriere oder nur Hausfrau bist oder ne? Oder du bist vielleicht Ausländer. Fühl dich nicht schlechter deswegen. Jesus ist es egal und das ist das Einzige, was zählt, was Jesus von dir denkt. Und du, der du denkst, du bist besser als die anderen, weil du es geschafft hast in der Gesellschaft und du oben bist in der Gesellschaft und ne? Fühl dich nicht besser wie die anderen, weil Jesus ist das egal und das ist das Einzige, was zählt. Das Zweite, was ich interessant finde, ist, dass Jesus spricht die Frau an mit meine Tochter. Hey, das ist schon interessant. Müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Müsst ihr euch in die Frau reindenken. Also, diese Frau wird jetzt von Jesus geheilt. Jesus gibt ihr Leben zurück. Und dann sagt Jesus auch noch zu ihr, meine Tochter. Und wenn die Frau ein Bild ist auch von dir und von mir, wie wir zu Jesus kommen können mit unserer Unreinheit, dann ist dieser Satz, meine Tochter, schon ganz schön stark. Nicht nur, dass Jesus diese Frau ja heilt, Jesus gibt dieser Frau auch wieder Identität. Wer ist sie denn? Ausgeschlossen von der Gesellschaft. Sie ist seine Tochter, die Tochter vom Messias, die Tochter von Gott. Und ich stelle mir das vor, wie die Frau jetzt nach Hause schwebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Überlegt mal kurz. Die Frau wird geheilt, die wird zur Rede gestellt, sie ist zitternd da. Und dann sagt Jesus zu ihr, meine Tochter, geh in Frieden. Könnt ihr euch das vorstellen, wie die nach Hause schwebt? Wie die innerlich zerplatzt vor Freude? Könnt ihr euch das vorstellen? Seit 12 Jahren. Ausgeschlossen von der Gesellschaft. Seit 12 Jahren mit dieser Krankheit. Und da kommt jemand und der heilt sie, wo sie glaubt, dass es der Messias ist. Und es ist der Messias, weil sie wird ja geheilt. Die Erfüllung von Malachi 3 wird wahr. Und dann sagt noch der Messias zu ihr, meine Tochter. Hey. Das ist Swiss Los Jackpot jede Woche. Die geht nach Hause. Kannst du dir nicht vorstellen, wie die nach Hause geht. Wie die platzt vor Freude und ich würde gerne, dass ihr dieses Bild von dieser Freude mitnehmen könnt nach Hause. Dass ihr auch so auf Wolke 153 über den Asphalt schwebt nachher. Weil Jesus dir die Identität gegeben hat, wenn du dich ihm genähert hast und er dein Messias ist. Ich meine, ich stelle mir die Frau am nächsten Tag vor, was hat die gemacht? Am nächsten Tag. Sie hat Leben eingeatmet, sie hat Freiheit ausgeatmet. Vielleicht ist sie zum Supermarkt gegangen und hat alle Leute umarmt, alle Leute angefasst. Sie ist zum Tempel gegangen und hat alle Leute umarmt und alle Leute angefasst. Was macht die Frau nachher? Was macht man, wenn man verstanden und gespürt hat, was Jesus für einen gemacht hat? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das allen Leuten erzählt hat. Kann man ja nicht für sich behalten, ne? So eine krasse Sache. Wenn es ein Bild ist, auch für mich und für dich, was machen wir mit unserem Alltag? Das Letzte ist, was ich interessant finde, was ich daraus lerne aus diesem Bibeltext ist, lass dich unterbrechen. Wir haben das im Büro besprochen am Donnerstag. Und mir ist es gar nicht so aufgefallen, anderen Leuten ist es aufgefallen, Jesus hatte ja einen Auftrag gefasst. Da kommt der Jairus, kannst du mir helfen? Jesus sagt, mach ich, geht. Das ist der Auftrag, oder? Und zwischendurch kommt jetzt diese ungefragte Frau daher und berührt Jesus. Ungefragt. Und Jesus hält an und stoppt alles. Ungefragt. Lass dich unterbrechen. Ich meine, manchmal klingelt es ungefragt an deiner Haustür. Ungefragt klingelt dein Handy. Ungefragt triffst du deinen Nachbarn auf der Straße und dann kommt ein gutes Gespräch, aber eigentlich hast du ja eine Sitzung, eigentlich müsstest du ja zur Sitzung gehen, aber ich meine, es war gerade ein gutes Gespräch mit dem Nachbarn, ungefragt, was soll ich jetzt machen? Ungefragt kommen manchmal noch Kinder zwischendurch. Ungefragt. Auf einmal ändert sich was in deinem Alltag und ich möchte dir zusprechen, lass es doch einfach zu. Lass es einfach zu, dass man ungefragt seinen Alltag auch mal kurz eine andere Richtung geben kann. Lass dich unterbrechen von Gottes Agenda. Ich glaube, für Jairus war das schwer. Das ging hier um Leben und Tod seiner Tochter. Eigentlich ist Jesus zu spät gekommen. Weil in dem Augenblick, als er die Frau heilt, kommen die Boten und sagen, Jesus, deine Tochter ist gestorben. Wie hat denn der Jairus, wenn ich jetzt Jairus wäre, hätte ich die Frau am liebsten eine Ohrfeige gegeben. Mindestens. Okay, aber Jesus kommt ja nicht zu spät, er ne? weckt diese Tochter von Jesus wieder von den Toten auf. Aber lass dich ungefragt mal unterbrechen. Manchmal kommen auch Gedanken ungefragt daher. Hä? Heute könnte ich doch Blumen für meine Frau kaufen. Das ist so eine super Frau. Und ey, ich habe jetzt keine Zeit, der Zug kommt gleich. Lass doch ungefragt mal einen Gedanken zu, lass dich mal unterbrechen, ungefragt. Wie wäre es, wenn wir, oder wie wäre es, wenn dich die Leute nächste Woche antreffen und dir das ein bisschen peinlich wäre? Du bist vielleicht gerade auf den Knien am Beten im Gebetszimmer in der Bude und auf einmal kommen da Leute rein. Was machst du da? Ja. Oder du bist gerade im Auto am Fahren und du weinst vor Freude, weil du es verstanden hast, dass Jesus dich heil gemacht hat und dass Jesus zu dir sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und das überkommt dich und du bist am Weinen und am Worshipen und so richtig abgehen im Auto und dann kommt die rote Ampel und du stehst da und da kommt ein anderes Auto auf die Seite und guckt so rüber und du so, also, komische Begegnung so und oder du kaufst dir deine Frau eben schöne Blumen, schreibst ein Gedicht und deine Kinder tappen dich dabei, wie du das deiner Frau vorliest, wäre auch jetzt vielleicht eine peinliche Situation für uns Männer. Aber wie wäre das doch schön, wenn, und das wäre mein Wunsch von der Predigt heute, dass du dieses Freudengefühl von der Frau einkapselst und in dein Herz einpflanzt. Weil ich glaube daran, dass dieses Bild auch ein Bild ist von dir und von mir, was Jesus mit dir und mit mir machen möchte oder schon gemacht hat. Dass du diese Freude einkapselst und in dein Herz lebst und dass du so deinen Alltag lebst, diese überschwängliche Freude. Ich habe Identität, ich kann zu Jesus kommen und in ihm, in seinem Namen, da ist Macht und da ist Heilung. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du so ein guter Gott bist, Jesus. Und dass du dich hast unterbrechen lassen damals mit der Frau, damit wir das verstehen, wer du bist, dass du der Messias bist, dass in dir Kraft ist, in dir Heilung ist. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns auch dieses Gefühl der Freude gibst, der Identität, des Angenommenseins vom allerhöchsten Gott. Dass wir nicht schauen auf die Umstände, auf wer wir sind und was wir können oder nicht können, sondern dass wir alleine auf dich schauen und was du über uns denkst. Und dass wir das ganz fest in unserem Herzen glauben können, Jesus, dass du zu uns sagst, meine Tochter, mein Sohn. Amen. Schaut mal, das ist ja so. Wir sind dann Töchter und Söhne von Jesus, wenn wir an Jesus glauben. Und das wird man dann, wenn man zu Jesus kommt und zu Jesus sagt, ich glaube, dass du der Messias bist, ich glaube, dass ich Dreck in meinem Leben habe, kannst du das reinwaschen? Dann werden wir zu Söhnen und zu Töchtern von Jesus. Wir müssen das mit dem Mund bekennen und im Herzen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und die Geschichte ist schön und die Geschichte ist ermutigend, aber die ist eigentlich nur schön und ermutigend für diejenigen, die schon Töchter und Söhne von Jesus sind. Und falls du diese Frage, wer ist Jesus für dich, noch nicht beantwortet hast mit Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Messias, dann ist es Zeit, diese Frage so zu beantworten. Und wir haben am Sonntag immer die Möglichkeit, dass wir uns Jesus nähern. Wir machen das eigentlich, indem wir beten, indem wir sagen, Jesus, hier bin ich komme zu dir. Und da Jesus uns versprochen hat, dass er da ist, ist er da. Wir möchten jetzt zwei Lieder singen und ich möchte euch gerne einladen, dass wir aufstehen da dazu. Genau, steht doch mal alle auf. Und dann möchte ich euch einladen, einmal, wenn du ganz gerne auch Tochter und Sohn von Jesus werden möchtest, dass dieser Dreck in deinem Leben wieder rein wird, dann geh doch bitte nach hinten zum Gebetsteam. Das sind Menschen, die möchten mit dir in die Gegenwart von Gott kommen. Hab keine Angst und keine Scham und so, einfach nach hinten gehen. Und für diejenigen von euch, die sich vielleicht gar nicht so happy-clappy gerade fühlen, sorgenvoll, so mit der Meute rumlaufen, oder? Vielleicht brauchst du jemanden, der dir hilft, in die Nähe von Jesus zu kommen. Dann sind da hinten auch in der Gebetsecke Menschen bereit, für dich zu beten. Oder aber vielleicht dein Nachbar. Kannst du dir mal anhauen, kannst du für mich beten. Oder dein Mann, oder deine Frau, oder deine Kollegin, oder so. Kannst du den anhauen? Okay. Super.